Ja, vielen herzlichen Dank für all die Worte und für die Lieder und für alles, was jeder Einzelne hier schon beigetragen hat. Und ich merke, das passt alles zusammen. Ich bin jedes Mal erstaunt darüber, wie Gott einfach jeden Einzelnen von uns berührt, zu ihm spricht und das zu einem Ganzen zusammenfügt. Alle zwei Wochen treffe ich mich ja am Donnerstagabend mit lieben Geschwistern zu einem Hauskreis. Auf den freue ich mich. Wir beginnen immer in Frieden und inzwischen verabschieden wir uns auch immer im Frieden und stellen uns unter Gottes Segen. Dazwischen kann es immer noch krachen und scheppern. Wir diskutieren, manchmal artet es in Streit aus, aber ich habe liebe Geschwister, die dafür sorgen, dass ich immer wieder zur Ruhe finde. Ne? Manchmal sind es verschiedene Meinungen, manchmal sind es Vorurteile, die wir haben und manchmal sind es einfach nur die Blickwinkel, mit denen wir auf einen Text schauen, die unterschiedlich sind. Und wenn es uns gelingt, den Blickwinkel des anderen einzunehmen, dann ist das eine Bereicherung. Wir können was dazulernen und wir teilen mit, wie es uns geht. In der ersten Zeit, als der Hauskreis noch neu war, hatte ich oft Sorge, dass wir die Spannungen nicht aushalten. Aber das ist nicht passiert. Alle kommen immer wieder. Und das freut mich sehr, weil das gibt mir ein sicheres Gefühl. Wir müssen uns nicht verstellen und so tun, so fromm reden und ja, bloß immer brav und nett zueinander sein. Wir haben eine gute Streitkultur und arbeiten auch daran, immer wieder auf das Wesentliche zurückzukommen, auf das, was uns verbindet. Jesus in uns, er ist derjenige, der uns eint. Wir wissen letztendlich alle, dass wir nur vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Und das ist eine Erkenntnis der Welt, die nicht dazu führt, Gott zu erkennen. Dazu brauchen wir Gott selbst, seinen Geist, der uns lehrt, und Jesus, der in uns lebt, der uns hilft, unsere Sichtweise zu ändern, unsere Perspektive zu wechseln, der uns zeigt, was wir mit unserem Leid tun sollen, wohin wir im Leid schauen können, in welcher Haltung wir dies tun können. Wir ringen gemeinsam um die Wahrheit und wir wollen bereit sein, uns korrigieren zu lassen. Wir wollen mehr von Jesus in unserem Leben sichtbar werden lassen. Und das ist das, was uns verbindet und deshalb treffen wir uns immer wieder. Jesus benutzt oft Gleichnisse, um uns zum Nachdenken zu bringen und uns zu helfen, einen neuen Blickwinkel einzunehmen. Dazu ist es wichtig, genau hinzuhören und zu lesen, was er sagt, wie er es sagt, aus welcher Perspektive er es sagt und wem er es sagt. Es geht um Gottes Liebe in uns, die wir ausschütten dürfen an andere und Gott zurückgeben dürfen. Ein Gesetzesgelehrter fragt ohne echtes Interesse an der Antwort nach dem Nächsten. Wer ist denn das, den wir da lieben sollen von ganzem Herzen wie uns selbst? Und Jesus antwortet mit einem Gleichnis von einem Mann, der in kürzester Zeit in einem Augenblick alles verloren hat. Seine Gesundheit, sein gutes Aussehen, seine Würde, sein Hab und Gut, seine Fähigkeit, entscheiden zu können, wohin er geht und seine Fähigkeit zu kommunizieren, seine Hoffnung, sein Gefühl von Sicherheit und Zuversicht. Eine Liste, die jeder noch ergänzen kann, dem großes Leid widerfahren ist. Ich nenne dieses Gleichnis das Gleichnis vom Mann, der unter die Räuber fiel. Zu lesen in Lukas Kapitel 10. Und in Vers 30 beginnt Jesus mit diesem Gleichnis und spricht: Ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halbtot liegen ließen. Da liegt er nun, nicht in der Lage aufzustehen, um Hilfe zu bitten oder sich selbst zu helfen. Vielleicht ist er sogar ohnmächtig und bekommt nichts mehr mit, aber vielleicht kann er noch beobachten, wie Menschen die Straßenseite wechseln um sich von ihm und seinem Leid zu distanzieren, aus Angst hineingezogen zu werden oder mitleiden zu müssen. Vielleicht kann er an der Kleidung erkennen, dass es sich um einen Priester und einen Leviten handelt, Menschen, die eigentlich von Gott dazu berufen worden sind, Hirten des Volkes zu sein, die symbolisch dafür Sorge tragen, das Volk reinzuwaschen von ihrer Sünde und auch sich selbst und dazu berufen, Frieden mit Gott zu finden, Mittler der Liebe Gottes zu seinem Volk zu sein. Stattdessen aber kommt ein Mensch auf ihn zu, der auch verachtet ist, nicht aufgrund seiner momentanen äußeren Erscheinung und der Situation, in die er schuldlos hineingeraten ist, sondern aufgrund seiner Abstammung und seines Glaubens. Kein reiner Jude, einer vom Mischvolk, ein Samaritaner. Und über diesen Menschen lesen wir in Vers 33 bis 35. Aber ein Samaritaner, der auf der Reise war, kam zu ihm hin, und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf. Und er setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er 2 Denare heraus und gab sie dem Wirt und sprach: Trage Sorge für ihn. Und was du noch dazu verwenden wirst, werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Wir kennen das Gleichnis unter seinem Namen, der barmherzige Samariter. Was er getan hat, soll uns ein Vorbild sein. Wir werden aufgefordert, so zu handeln wie er, Menschen in Not als unsere Nächsten anzusehen. Aber ist es das, was Jesus wirklich meint? Könnte er den Gesetzeslehrer nicht einfach fragen, ein versagender Mensch, der in Not ist und in deiner Nähe, der ist dein Nächster, wozu ein Gleichnis erzählen? Außerdem würde zu dieser Antwort die Frage lauten: Wer von den dreien, Priester, Levit oder Samaritaner, hat begriffen, dass der verletzte Mann sein Nächster ist? Aber Jesus fragt anders. In Vers 36: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Ich wiederhole nochmal: Was meinst du, wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Und dazu mag vielleicht jemand einwenden: Ja, wenn zwei sich nah sind, sind sie sich ja gegenseitig nah. Wo ist der Unterschied? Aber ich behaupte, dass diese Feinheit entscheidend ist. Und dazu mache ich einen Exkurs in einer meiner Lieblingsfilme, um das zu verdeutlichen. Der Film heißt Der Postmann. Und zwar meine ich den italienischen Spielfilm und nicht den gleichnamigen amerikanischen mit Kevin Costner. Es geht um eine wahre Begebenheit. Der weltbekannte chilenische Dichter Pablo Neruda, der wird aus seiner Heimat verbannt und verbringt sein Exil mit seiner Frau zusammen auf einer kleinen italienischen Insel vor Neapel. Und dort wird er mit Briefen seiner Anhänger überschüttet. Das ist die wahre Geschichte. Und die Geschichte, die jetzt erfunden wird, greift jetzt hinein. Und es geht um einen schüchternen Fischer, Mario Ruopolo. In dem Fischerdorf sind die meisten Analphabeten, was den Posten eines Briefträgers überflüssig werden lässt, weil keiner liest Briefe oder schreibt Briefe. Aber nun war es notwendig geworden, eine solche Stelle zu schaffen. Mario Ruopolo nimmt diese Stelle als Briefträger Nerudas an und fährt täglich mit seinem Fahrrad den Berg hinauf zu dem Haus Nerudas, um große Mengen an Post zu überbringen, darunter unzählige Liebesbriefe. Und zwischen den ungleichen Männern entwickelt sich eine Art Freundschaft. Angespornt von Nerudas Erfolg bei Frauen, beginnt Mario, dessen Gedichte zu lesen. Er ist ein Fischer, der im Herzen auch ein Dichter ist, aber keine Worte hat. Und diesen jungen Mann plagt ein großes Leid. Er liebt eine wunderschöne Frau und weiß nicht, wie er ihr seine Liebe gestehen soll oder wie er ihre Liebe für sich gewinnen kann. Und dieses Leid teilt er dem Dichter mit und der hilft ihm, die richtigen Worte zu finden und letztendlich diese Frau seiner Träume für sich zu gewinnen. Pablo Neruda wird Trauzeuge und erhält am Hochzeitstag der beiden den lang ersehnten Brief, in seine Heimat zurückkehren zu dürfen. In einem späteren Zeitungsartikel, ein paar Wochen später, liest Mario ein Interview, das der Dichter über seine Exilzeit gegeben hat und in dem Pablo Neruda kein einziges Wort über den Postboten verliert. Mario Ruopolo hat mit Pablo Neruda seine Not geteilt und eine tiefe innere Verbindung aufgebaut. Der Dichter ist ihm nahe geworden, er ist ihm wichtig geworden, ein Vorbild, nahe im Sinne von sein Nächster. Er hat ihn schätzen und lieben gelernt. Aber umgekehrt ist das nicht passiert. Mario hatte keine Bedeutung für den Dichter, weil der nicht von seinem hohen Ross herabgestiegen ist, um ihm auf Augenhöhe zu begegnen. Er hat nicht seine Trauer über den Verlust seiner Heimat mit ihm geteilt. Für den Dichter war Mario nur der Postmann. Der Film ist voller Details, voller liebevoller Details. Es lohnt sich, den wirklich zu sehen. Das war nur ein winziger Ausschnitt von dem Film. Aber ich glaube, es macht deutlich, was ich meine. Jetzt zurück zum Gleichnis. Wir wären gerne der barmherzige Samariter, dem es gut geht, der aus seiner Unversehrtheit und aus seinem Überfluss heraus dem geben kann, der alles verloren hat. Aber vielleicht sind wir der, der unter die Räuber gefallen ist. Die Person, die einen Verlust erlitten hat, der die Treue gebrochen wurde, die Person, die verraten wurde, belogen, die Gesundheit eingebüßt hat, den Besitz verloren hat, einen geliebten Menschen betrauert, verzweifelt ist, einsam, ohne Hoffnung, ohne Sinn. In diesem Leid, das jeder Einzelne durchmacht, begegnet uns Jesus. Er steigt herab vom Himmel auf die Erde. Er trägt unser Leid, er trägt unsere Krankheit, er tritt auf uns zu und begegnet uns auf Augenhöhe. Er ist innerlich tief bewegt über unseren Zustand. Er wäscht unsere Wunden, er versorgt und heilt uns. Er erhebt uns und stellt uns wieder auf die Beine. Er gibt uns Sinn, Vergebung und Frieden mit Gott. Und deshalb ist er uns zum Nächsten geworden. Und dafür lieben wir ihn von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand. Deshalb können wir auch anderen Menschen in ihrem Leid begegnen und sie lieben, weil wir das Gleiche erfahren haben. Und damit komme ich zur ursprünglichen Frage, die der Gesetzeslehrer Jesus eigentlich gestellt hat. Das lesen wir in Vers 25. Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Diese Frage ist an sich schon falsch gestellt, weil sie impliziert, dass ich etwas tun kann, dass ich mir etwas verdienen kann durch mein Verhalten. Ich kann es selbst gewinnen, das ewige Leben. Deshalb antwortet Jesus auch nicht auf die Frage, sondern lässt ihn selbst antworten, ja, was sagt denn das Gesetz? Und er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Dass er jetzt ausgesprochen hat, was eigentlich unmöglich ist, hat er wohl nicht verstanden. Und deshalb muss Jesus verdeutlichen mit diesem Gleichnis. Wir können das Gesetz nicht erfüllen. Nur Gott selbst kann es erfüllen, wenn er auf uns zukommt und wir ihm unser Herz ausschütten, unsere Not in seine Hände legen, zulassen, dass er uns heilt und darauf vertrauen, dass er auch weiterhin den Rest unseres Lebens in seine Hand nimmt und uns versorgt. Wenn wir seine Liebe annehmen und erkennen, dass wir auch uns selbst lieben können, weil er uns zuerst geliebt hat, dann können wir auch andere Menschen lieben lernen und ihnen zum Nächsten werden. Wenn wir uns öffnen und Zeugen sind von der Barmherzigkeit Gottes, die wir selbst in unserem Leben erfahren haben. Und so wie der Samaritaner die Sorge um den Mann in die Hände des Wirtes legt, legt Jesus uns die Sorge um unsere Geschwister und unsere Mitmenschen in unsere Hand. Traget gegenseitig eure Lasten, habt Acht aufeinander. Den Lohn dafür wird er uns geben, wenn er wiederkommt, das ewige Leben. Soweit der Gedanke. Und zum Abschluss wollte ich noch sagen, ja, aus dem Blickwinkel des Opfers macht das Gleichnis für mich einen Sinn. Und Christiane, jetzt komme ich wieder zum Hauskreis und ich zitiere aus Christiane, Kapitel 1, Vers 7. Ganz am Anfang unseres Hauskreises hat sie gesagt, ja, wenn wir im Hauskreis nicht uns mitteilen und sagen, was uns wirklich belastet, bedrückt, wenn ich nichts weiß über euch, dann hat der Hauskreis keinen Sinn. Und damals dachte ich noch, na gut, das ist jetzt ein Bedürfnis von Christiane, das müssen wir jetzt auch irgendwie bedienen, aber eigentlich will ich nur über die Bibel sprechen. Damals hatte ich mehr diese Haltung, ich gehe auf die andere Straßenseite, dann habe ich mehr Abstand. Das fühlt sich besser für mich an. Und jetzt weiß ich, dass Christiane recht hatte, dass die Bibel, das Wort Gottes und das, was unser Leben ausmacht, das muss ineinander greifen. Und nur dann, wenn es ineinander greift, kann die Bibel unser Herz bewegen und dafür sorgen, dass Jesus in uns sichtbar wird. Ein Opfer wollte ich auch nie sein. Aber manchmal passieren Dinge. Ich habe nur mit ganz wenigen habe ich das geteilt. Und ich erinnere mich auch, wie Wilfried gesagt hat zu mir mal, weißt du, man merkt gar nicht, dass dir da das so viel ausmacht. Also ich habe vermisst, dass du mal einen Satz wenigstens sagst, was dich quält. Und da dachte ich auch noch, wieso, ich mache es ja mit manchen, ja, aber das meiste habe ich mit Gott geteilt und Gott war mir eine große Hilfe. Und mit ganz wenigen Leuten habe ich auch noch mehr, auch etwas geteilt. Und die sind mir wirklich die Nächsten geworden. Ich habe denen, mit denen ich das Leid geteilt habe, habe ich die Chance gegeben, mir zum Nächsten zu werden. Und all den anderen nicht. Und das ist das, was ich mir noch mehr wünsche, was ich selbst lernen muss und vielleicht auch jeder von uns. Wir haben hier immer eine offene Zeit. Es steht offen im Raum. Gebet für jeden, der es braucht. Und wir brauchen Gottes Liebe. Wir brauchen seine Heilung. Und ich wünsche mir, dass wir das noch mehr in Anspruch nehmen. Und es kann auch sein, es kann eine Kleinigkeit sein, es kann auch eine Angst sein, ein Zweifel. Und wir können dafür beten, füreinander einstehen. Ich glaube, ich habe eigentlich alles Wichtige gesagt und jetzt fange ich an, es zu zerreden. Deswegen mache ich hier an diesem Punkt Schluss und freue mich, dass wir das Abendmahl feiern dürfen. Amen.